Mich haben viele deutsche Filme in den letzten 20 Jahren beeinflusst. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich zum ersten Mal zufällig einen deutschen Arthouse-Film gesehen habe. Das war einfach so eine ganz neue Erzählweise, die ich bis dato nicht kannte aus dem deutschen Film und Fernsehen.
Ich glaube, obwohl ich mich auch in meinen Dokumentarfilmen oft mit Kinokultur beschäftige, nehme ich, glaube ich, das deutsche Kino vor allem so wahr, wie es ein normaler Bürger tut. Das heißt, ich nehme die Spitzen wahr.
Wenn ich an den deutschen Kinofilm denke, dann würde ich sagen, sehr naturalistischer Film. Also wenig Fantasy, wenig Science-Fiction, viel Alltagsgeschichten. Also nicht besonders experimentierfreudig, so was den Mainstream angeht.
Was ist der deutsche Film und was macht ihn aus?
In unserer ersten Folge tauchen wir in die Wahrnehmung des deutschen Films ein. Dabei hinterfragen wir nicht nur, was deutscher Film heute überhaupt bedeutet, sondern sprechen auch mit BranchenvertreterInnen über ihre ganz persönliche Sicht auf den deutschen Film. Mein Name ist Eugene.
Und ich bin Susanne und ihr hört Deutscher Film heute – eine Frage der Wahrnehmung. Eine Podcast-Reihe rund um den deutschen Film vom Indie-Film-Talk in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt. Viel Spaß!
Ein neuer Start in eine neue Folge. Susanne, es ist diesmal alles anders in dieser Folge, oder?
Ja, denn wir fangen schon damit an, dass es gar keine Folge ist, sondern eine ganze Reihe. Wir haben uns nämlich gedacht, irgendjemand muss doch mal auf den deutschen Film schauen. Und wer sollte das besser tun, wenn nicht wir?
Ich will es noch ein bisschen kondensieren und sagen, wir gucken direkt auf den jungen deutschen Film, oder?
Ja, aber wir machen auch ein bisschen einen historischen Blick wirklich zurück in die letzten 20 Jahre. Das natürlich nicht ohne Grund, denn wir sind an das Deutsche Filmmuseum und Filminstitut in Frankfurt ganz eng verknüpft, denn dort gibt es gerade eine total spannende Ausstellung, die noch bis Ende Februar nächsten Jahres läuft. Und die heißt...
Neue Stimmen, deutsches Kino seit 2000. Also eine sehr lange Zeit und das ist auch, glaube ich, das Spannende und die Schwierigkeit unserer Reihe, die wir haben, weil es sind 24 Jahre deutscher Film, die wir uns angeschaut haben und in dieser Folge schauen wir uns, wie der Name schon sagt, die neuen Stimmen des deutschen Films an. Eigentlich, was diese 24 Jahre mit uns gemacht haben.
Beziehungsweise, wir sind ja erst knackige 21, deswegen schauen wir noch weiter zurück. Nein, aber mal ganz ernsthaft gefragt, weißt du noch, die 2000er, wie alt warst du da? Oder magst du sagen, wo du da in deinem Leben warst?
Ich bin ein offenes Buch. Also bei mir kann man das ja online sehen, wie alt ich da war. Ich muss aber selber zurückrechnen, wie alt ich da war.
Mathe war auf jeden Fall nicht dein Stück.
Wie alt warst du denn da 2000?
Ich war 12, bin 13 geworden und für mich ging es gerade von der Grundschule in die Oberschule. Also in Berlin ist das von der 6. Klasse, die noch Grundschule ist, in die 7. Und da wurde es dann auch echt spannend.
Ja, ich war 14 zu der Zeit, hatte auch schon Überlegungen, einen Film zu machen, habe da schon angefangen zu schreiben und an kleinen Geschichten zu arbeiten und an Themen zu arbeiten für Geschichten und Charaktere. Und der Weg in den Film war da schon so ein bisschen geebnet für mich, weil ich halt einfach Lust hatte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und damals waren natürlich noch keine Fragen von Zugängen und Möglichkeiten, in den Film zu kommen. Wie läuft es mit der Förderung von Filmen? Das war natürlich alles da noch gar nicht so wichtig. Da ging es einfach nur um den Traum und die Idee, eigene Geschichten umzusetzen.
Ja, ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie man denn zum Film kommt, sondern ich war, wenn dann überhaupt, erstmal noch dabei, mir Filme anzuschauen. Und habe dann natürlich auch einiges entdeckt. Und auch hier der deutsche Film, da gibt es auf jeden Fall immer mal wieder so einen Schmankerl, der einen begleitet hat. Tatsächlich ist es dann aber so pointiert, sowas wie crazy, gerade in dem Zeitraum mit 13, 14, 15, um die 2000er, was präsent war. Aber auch der Schuh des Manitou. Also es gibt immer wieder Filme, die einen in der Jugendzeit benetzt haben, wenn man auch so zurückguckt. Und natürlich auch, wenn man die letzten 20 Jahre zurückschaut, gab es da ja einiges an Material, an Filmen, die uns begegnet sind, die richtige Perlen sind und welche, die ganz schnell, ganz groß auch das Publikum erreicht haben.
Ich glaube, das wird auch eine Frage sein in dieser Reihe, weil heute beschäftigen wir uns ja mit der Wahrnehmung des deutschen Films. Also wie wir den deutschen Film sehen, wahrnehmen, für uns identifizieren. Und ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen werden. Nämlich, wie stark ist denn dieser Mainstream-Film in Anführungsstrichen oder der Film, der halt vielleicht auch die Massen bewegt, das, was wir als den deutschen Film wahrnehmen? Oder inwiefern ist das vielleicht auch der Arthouse-Film, den es ja auch gibt, der vielleicht nicht die große Zuschauerschaft ins Kino lockt, aber gleichzeitig sehr experimentell ist, sehr kreativ ist und vielleicht nochmal eine ganz andere Zuschauerschicht berührt und ins Kino lockt.
Wir haben auf jeden Fall viele Menschen eingeladen, zu uns ans Mikrofon zu kommen und ihre ganz eigene Perspektive zu erzählen. Also häufig sind das hier auch ganz individuelle Meinungen und Erfahrungen, die ihr hier heute hört, von Menschen, die in ganz verschiedenen Bereichen des Filmschaffens unterwegs sind. Wir haben zum Beispiel in der heutigen Folge Lena Kettner von Pandora Filmverleih, die dort als Marketingmanagerin unterwegs ist. Wir haben Joya Tomé dabei, sie ist Regisseurin und hat unter anderem One in a Million entwickelt.
Ja, wir haben zum Beispiel Memo Jeftic, einen Regisseur, der sehr viele Fernsehdokumentarfilme umgesetzt hat. Und wir haben in dieser Folge auch Simone Baumann von German Filmstar, die uns einen kleinen Einblick in die Definition des deutschen Films gibt. Ich glaube, Susanne, bevor wir aber jetzt starten, würde ich gerne, wie viele heutzutage, wenn man natürlich in die Recherche geht für genau so ein Thema, würde ich einfach mal überlegen, ob wir ja die Tools nutzen, die wir haben, und einfach mal ChatGPT fragen, was ChatGPT zum deutschen Film sagt.
Einen deutschen Film zu beschreiben, hängt stark davon ab, um welchen Film es sich handelt, da das deutsche Kino eine breite Palette an Genres und Stilen abdeckt.
Also das klingt auf jeden Fall schon mal gut, auf den ersten Blick, aber so der wirkliche Clou ist es jetzt noch nicht, oder?
Ja, da hast du schon recht, ja. Aber ich habe ja noch weiter gefragt, das war nicht alles.
Deutsche Filme zeichnen sich häufig durch Realismus, Authentizität und einen hohen künstlerischen Anspruch aus. Sie befassen sich oft mit historischen Ereignissen, sozialen Fragestellungen und Themen der kulturellen Identität. Außerdem legen viele deutsche Filme großen Wert auf dramatische Erzählweisen und intensive emotionale Erfahrungen. Die Figuren sind häufig vielschichtig und durchleben tiefgreifende persönliche Konflikte.
Okay, spannend. Bei ein paar Begriffen würde ich auf jeden Fall mitgehen und würde die fett unterstreichen. Bei einigen bin ich mir ein bisschen unsicher. Vielleicht sollten wir aber mal einen Schritt zurückgehen und den Begriff erstmal definieren. Denn was ist denn eigentlich der deutsche Film?
Eine Definition dazu hat uns Managing Director Simone Baumann von German Films gegeben. Denn wie sie sagte, muss man natürlich klar unterscheiden zwischen dem Begriff deutschsprachiger Film und deutscher Film.
Damit möchte ich auch gleich mal einsteigen. Wir reden immer über den deutschen Film. Und wenn wir über den deutschen Film heute reden, dann meinen wir den majoritär in Deutschland finanzierten Film. Da kommen ganz bestimmte Sachen dann auf uns zu. Zum Beispiel der Film von Mohamed Rasoulof, der jetzt in Cannes gelaufen ist. In the Seed of the Sacred Tree heißt er, glaube ich, im Englisch. Ich habe gar keinen deutschen Titel. Der ist majoritär deutsch und der wird wahrscheinlich ein deutsches Ursprungszeugnis bekommen. Das heißt, wir promoten den dann auch international als deutschen Film. Es ist vielen Leuten nicht so klar.
Okay, also damit kann man schon mal arbeiten. Das ist natürlich griffig zu sagen, ein Großteil muss, wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland produziert sein oder das Geld muss in erster Linie aus Deutschland kommen. Dann ist es sozusagen ein majoritär deutscher Film. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert, diese Definition. Auch das erzählt uns Simone im Interview.
Deshalb deutschsprachig ist vielleicht die klassische Definition, dass man gesagt hat, also deutsches Talent, deutsche Regisseure, deutschsprachig sozusagen. Und es ist natürlich noch, sagen wir, ein Großteil der Filme, die wir heute im Ausland promoten, die wir auf Festivals haben und so weiter, sind in deutscher Sprache. Und das ist schon das Markenzeichen. Das hat sich aber in den letzten Jahren wirklich, muss ich sagen, sehr verändert, weil wir sehr viele Regisseure und Regisseurinnen auch bei uns in Deutschland haben, die einen anderen kulturellen Background haben. Also sie sind entweder in der zweiten oder dritten Generation hier schon aufgewachsen oder vor kurzem erst hier angekommen und finanzieren ihre Filme aus Deutschland heraus. Und da ist dann sozusagen das Potpourri schon sehr bunt.
Okay, also ein deutscher Film könnte man heutzutage auch als einen majoritär in Deutschland finanzierten Film bezeichnen. Aber vielleicht wäre hier nochmal spannend zu erfragen, was denn die Bezeichnung deutscher Film bei uns eigentlich auslöst. Und wie identifizieren wir uns eigentlich mit diesem Begriff?
Also wenn ich an den Begriff deutscher Film denke, dann es fühlt sich so ein bisschen sperrig an irgendwie, weil ich denke dann viel an so Berliner Schule zum Beispiel.
Das ist Joya Tomé. Sie ist Filmregisseurin und hat Filme wie Laura's Stern oder den Dokumentarfilm One in a Million umgesetzt.
Ich glaube, als ich dann so mich aktiv wirklich mit dem deutschen Film und was hier produziert wird, auseinandergesetzt habe, ja, wusste ich immer, okay, es gibt die Berliner Schule, das ist so eine Ecke, eine bestimmte Richtung. Deswegen muss ich da, glaube ich, immer noch dran denken irgendwie, ne? Auch wenn das ja, weiß ich nicht, das gibt ja deutlich mehr als die Berliner Schule, ne? Aber wenn ich jetzt einfach nur generell an Filme denke, die in Deutschland produziert wurden, die auf Deutsch sind und von deutschen FilmemacherInnen, dann denke ich an ganz andere Filme tatsächlich. Also der Begriff ist für mich so ein bisschen sperrig und so ein bisschen komisch und auch nicht nur so positiv konnotiert tatsächlich. Aber wenn ich eben an Filme aus Deutschland denke, dann denke ich an so tolle Sachen wie so Sachen aus meiner Teenagerzeit. Ich habe echt als Teenie viel deutsche Filme gesehen, ist mir so aufgefallen im Kino. Also so Sommersturm, immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Dann Sonnenallee und also diese ganzen Filme mit so voll viel, die haben einfach echt Spaß gemacht. So. Und das hat mich auch, glaube ich, geprägt. Später habe ich dann Filme ein bisschen anders noch gesehen, auch so ein bisschen, was machen KollegInnen und was ist gerade so in diesem Jahrgang, was passiert da gerade so? Und dann bin ich auf Premieren gegangen von Leuten, die ich kannte und so weiter. Ne? Und dann kamen noch andere Filme dazu. Aber erstmal, als ich so Teenie war, habe ich die wirklich als Zuschauerin gesehen und hatte Spaß. Sowas wie Crazy auch. Also wenn ich jetzt an deutschen Film denke, dann ist das so ein analytischer Begriff. Aber wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, dann fallen mir da halt solche coolen Filme irgendwie ein.
Ja, Berliner Schule ist, glaube ich, ein Begriff, der vielen im Kopf herumspukt. Das ist ja auch eine spezielle Wahrnehmung vom deutschen Film, zumindest innerhalb Deutschlands. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn, Eugene, wenn du über die Wahrnehmung des deutschen Films nachdenkst?
Ja, mir geht's ähnlich. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mich bis zu meinem Studium eigentlich sehr wenig mit dem deutschen Film auseinandergesetzt habe und eher im internationalen Kino mein Zuhause gefunden hatte. Jetzt sieht es natürlich alles ein bisschen anders aus. Wenn ich aber nach links und nach rechts gucke, habe ich das Gefühl, dass eher das Mainstream-Kino stärker wahrgenommen wird als zum Beispiel das Arthouse-Kino und natürlich auch die ganz vielen anderen Kinogattungen. Und so ähnlich hat es uns auch Autor und Produzent Memo Jeftic erzählt.
Ich glaube, obwohl ich mich auch in meinen Dokumentarfilmen oft mit Kinokultur beschäftige, internationaler muss ich dazu sagen, nehme ich, glaube ich, das deutsche Kino vor allem so wahr, wie es ein normaler Bürger tut. Das heißt, ich nehme die Spitzen wahr. Ich nehme wahr, wenn ein Film wie Toni Erdmann in Cannes gefeiert wird. Ich nehme wahr, wenn ein Film wie Das Lehrerzimmer für den Oscar nominiert ist. Was ich nicht wahrnehme, und das bedauere ich so ein bisschen, sind zum Beispiel all die Perlen, die auf Filmfestivals gezeigt werden, zum Beispiel dem Münchner Filmfest oder auch in den ehemals jungen Programmschienen der Berlinale. Das tut mir leid, weil ich glaube, dass man vor allem dort auch interessante Filme zu sehen bekommt, vor allem von Debütanten, die mit diesem ersten Film wahrscheinlich das einzige und letzte Mal in diesem System die Möglichkeit bekommen, mit ihrer sehr eigenen, ungefilterten Stimme zu sprechen.
Die Spitzen wahrnehmen. Ja, ich glaube, das trifft es sehr gut, dass wir total gut da drin sind. Wenn die Oscars winken, dann werden wir heiß und haben Lust, diesen Film mitzusupporten. Aber der Weg dorthin, vielleicht auch von kleinen Filmen, die erstmal nur auf Festivals laufen und vielleicht auch erstmal nur ein erster Debütfilm sind, die müssen schon sehr, sehr kämpfen, bis sie überhaupt dieses Spotlight bekommen. Also das, denke ich, nehmen wir auch in unseren Gesprächen mit anderen Filmemacherinnen wahr oder wahrscheinlich auch in unserem Freundes- und Familienkreis, wenn wir über deutschsprachige oder deutsche Filme sprechen, die dann auf einmal einen größeren Erfolg haben und die ganze Zeit so unter dem Radar waren.
Nimmst du das denn genauso wahr oder wie nimmst du das wahr?
Ja, total. Und wenn ich auch darüber nachdenke, wann bin ich überhaupt mit dem deutschen Film in Berührung gekommen, da gab es natürlich Jugendfilme, die einen geprägt haben. Ich denke da eben an Crazy, klar. Ich denke da aber auch an sowas wie Der Schuh des Manitou, die dann so mitgelaufen sind und die dann auch ganz groß waren als deutsche Filme. Und das ist jetzt natürlich, wenn man mit diesem Filmemacherinnenblick darauf guckt, dass da auch ganz, ganz viele Perlen schlummern, die eigentlich auch solch einen internationalen Erfolg haben könnten.
Was ich aber auch sehr stark wahrnehme im deutschen Film, ist auch eine, das sehe ich jetzt aber eher an meinen Freundschaften mit Filmemacherinnen und Filmemachern, ein Missmut, viele Probleme, viele Fragen, die sich auftun, wenige Lösungsvorschläge, die wirklich dann auch umgesetzt werden. Ich nehme den deutschen Film wahr als etwas sehr Bürokratisches mit wahnsinnig vielen Interessengruppen, die bedient werden müssen. Und ich nehme das deutsche Kino wahr als ein Kino, in dem, glaube ich, jährlich 100 50 Spielfilme um den Dreh, glaube ich, produziert werden, von denen es die wenigsten schaffen, eine Art gesellschaftliche Resonanz oder überhaupt ein Publikum zu finden. Und ich nehme auch wahr, dass die Antworten, warum das so ist, sehr vielfältig sind und oft damit hadern, es wirklich konkret zu machen.
Man kann auf jeden Fall sagen, es wird viel produziert. Nach Angaben der Spio, was das Filmjahr 2023 angeht, lagen wir bei circa 220 deutschen Langfilmen, die erst aufgeführt wurden. Und das ist natürlich ein ganzes Stück. Das sind Filme, die erstmal ihre Wege überhaupt in die Welt und zum Publikum finden müssen. Und ich glaube, das ist auch ein Wunderpunkt in unserer Produktionsreihe, dass gerade was so Marketing, Vertrieb angeht, dass da die Wege nicht so wirklich fundiert sind mit Budgets. Also wenn man jetzt überlegt, dass die Filme, die in den USA produziert werden, großer Sprung, aber auf jeden Fall kostentechnisch ganz anders aufgestellt sind und da sehr viel mehr reingebuttert wird, was den Weg nach dem Dreh angeht, also der Vertrieb, das Marketing. Und da wird natürlich auch sehr viel stärker das Publikum mitgedacht. Und ich glaube, auch das ist eine Wundestelle, ein Wunderpunkt bei uns, dass das vielleicht noch nicht gut genug passiert. Und vielleicht auch, weil wir da zu viele Stereotype reproduzieren.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und genau wie du sagst, es ist ein Thema, was in dieser Reihe auch immer wieder vorgekommen ist. Allen voran Sarah Fassilat, die perfekt auf das Thema noch einmal eingeht, indem sie erzählt, wie sie zum Filmstudium gekommen ist und was der deutsche Film eigentlich für sie bedeutet.
Wenn ich an den deutschen Kinofilm der letzten 20 Jahre denke, fällt mir natürlich sofort das Auswahlverfahren an für die DFFB, wo ich mich als Produzentin beworben hatte. Und damals ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht so viele deutsche Filme kenne oder mich nicht damit auseinandersetze. Und gleichzeitig war natürlich für mich die Frage, wow, die werden bestimmt fragen, was willst du hier an der Deutschen Film- und Fernsehakademie? Und ich habe aber gemerkt, dass es halt nicht viele Identifikationsfiguren für mich gab und ich mehr mich mit Filmen aus anderen Ländern beschäftigt habe. Und gleichzeitig war das auch ein Anreiz, das zu ändern.
Ja, Diversität in Filmen, Mikrokosmen erzählen, das ist in Deutschland immer noch so ein großes Thema. Diversitätschecklisten, Guidelines, Blindcasting, Sensitivity Reading. Also, dass man wirklich schon von Anfang an jemanden mit dabei hat, der schon das Drehbuch liest, damit man da schon nicht in die Falle tappt, Stereotypen in die Regieanweisung zu schreiben oder in die Rollenbeschreibung, sodass denn das Casting schon gar nicht divers stattfinden kann, sondern dass auch hier schon geguckt wird, wie kann man das besser kreieren, damit man auch wirklich nicht Stereotypen jedes Mal reproduziert.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich denke aber auch zusätzlich, dass man schauen muss, Räume zu öffnen, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, vielfältigere Geschichten ErzählerInnen den Raum zu bieten, ihre Geschichten zu erzählen. Ich glaube, wenn wir über das Thema sprechen, sollte man natürlich nicht vergessen, dass einiges passiert ist in den letzten Jahren. Aber manchmal hat man immer das Gefühl, das sind so Baby-Steps und man wünscht sich einfach noch ein paar größere Schritte zu gehen, damit der Kinofilm für uns alle zu einem Sehnsuchtsort werden kann, wie uns Schauspielerin Dela Dabulamansi in unserem Gespräch erzählte.
Mit dem deutschen Kinofilm verbinde ich einen Sehnsuchtsort zum Stattfinden, zum Erzählen. Ich finde, das hat eine große Aufgabe als Zeitzeuge. Aber die Aufgabe ist ja halt dann auch, die Gesellschaft darzustellen, wie sie halt ist, in der Vielfältigkeit, in der Diversität, in Erzählmöglichkeiten. Und da denke ich, da sind wahnsinnig tolle Sachen dabei, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber es hat ein Wandel stattgefunden, das auf jeden Fall. Und wurde auch gefordert von FilmemacherInnen, die divers sind, dass die gesehen werden, dass die Raum bekommen, dass die Ressourcen kriegen, dass auch deren Geschichten gesehen werden, gehört werden, erzählt werden.
Ich glaube, was ich hier noch einmal bestärken wollen würde, sind die Möglichkeiten, die eine diverse Erzählkultur und damit einhergehend auch eine vielfältigere Filmlandschaft mit sich bringt, oder?
Ja, total. Also letztlich ist Diversität ja eine stärkende Facette unserer Gesellschaft. Also je mehr Geschichten erzählt werden von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen und Identitäten, desto besser ist ja das Verständnis, welches wir über Storytelling, also über den Film eröffnen können. Ich glaube, Martin Behnke, Drehbuchautor unter anderem von der Netflix-Serie Dark oder man kennt ihn auch von Berlin-Alexanderplatz oder Wir sind jung, wir sind stark, unterstreicht nochmal die guten Sachen, die schon da sind.
Was man gerade spürt, ist eine gewisse Anspannung, glaube ich, Wobei halt bestimmte Sachen auch wiederum gut laufen und das kommerzielle Kino natürlich nach wie vor auf dem festen Bein vom Kinderfilm und der romantischen Komödie sozusagen steht. Was auch alles in Ordnung ist, sozusagen ist auch, finde ich, daran ist nichts zu meckern. Ich habe auch zwei Kinder und gehe auch gerne mit denen ins Kino und gucke Kinderfilme so, ne? Und da gibt's gute Sachen. Und wo der anspruchsvolle Kinofilm sozusagen hingeht, das ist eine gute Frage. So, ne? Also ich finde, es kommen immer wieder gute Sachen raus. Man wünscht denen da manchmal mehr Zuschauer. Es gibt diese tollen Filme, aber es sind natürlich in der kommerziellen, also sozusagen, wie viele Leute gehen ins Kino sozusagen, ne? Schafft man das? Das weiß ich gerade auch ehrlich gesagt nicht so genau.
Die Zuschauerin oder das Publikum, ein Thema, was immer wieder auch in dieser Reihe vorkommen wird, weil es ein Thema ist, glaube ich, was immer noch für die Branche sehr schwer ist, richtig einzuschätzen, richtig anzugehen. Oder es fehlt vielleicht auch einfach manchmal an cleveren Marketing- und Vertriebsstrategien, oder?
Es kann immer mehr an cleveren Strategien vorhanden sein. Wem wir auf jeden Fall jetzt die Bühne geben wollen, das ist nämlich die Kulturwissenschaftlerin und Marketingmanagerin Lena Kettner von Pandora Filmverleih. Denn sie sieht auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Erfolg und Wahrnehmung des deutschen Films.
Erstens mal hat es mich nochmal interessiert, was denn die erfolgreichsten Filme seit 1990 waren. Da ist ganz vorne mit dabei, dachte ich mir schon, der Schuh des Manitou. Und alleine, wenn ich diese 11 Millionen oder über 11 Millionen Zuschauerzahlen sehe, auch die macht man heute mit keinem internationalen Film mehr. Also 2023 hatte der erfolgreichste Film über 6 Millionen Zuschauer, aber das sieht man schon, die Spanne. Und das ist schon interessant, wenn man sich die erfolgreichsten Filme anschaut. Also da ist zum Beispiel Goodbye Lenin ist da mit dabei, da ist Traumschiff Surprise mit dabei, ja auch von Michael Bulli-Herwig. Da ist Fuck You Goethe 1 und 2 dabei. Also es sind jetzt nicht die klassischen Arthouse-Filme, würde ich mal sagen. Also es sind ganz eindeutig Unterhaltungs- oder Mainstream-Filme, wenn man sie so nennen will, die da unter den Top 10 sind. Und auch, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Zuschauerzahlen 2023 anschaut, der erste Film, der auftaucht, sind die drei Fragezeichen und zwar auf Platz 11. Und der Film, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein klassischer Arthouse-Film, wie, also es war Anatomie eines Falls, der ist auf Platz 40. Also einfach nur mal um die Spanne zu zeigen. Und 2022 war es die Schule der magischen Tiere 2, die ganz oben auftaucht auf Platz 5. Aber es ist eben auch kein klassischer Arthouse-Film. Und da taucht tatsächlich der erste, den ich wirklich als Arthouse-Film bezeichnen würde, war dann auf Platz 44 mit der Mittagsstunde von Lars Jessen.
Das ist spannend. Und ich würde hier gerne einen kleinen Einschub machen, denn wenn national der deutsche Kinofilm vom Entertainment und Kinderfilm dominiert wird, sieht es international, wenn es um die erfolgreichen Verkäufe ins Ausland geht, ganz anders aus, meint Simone Baumann von German Films.
Wenn man jetzt so ins Boxoffice schaut, international, dann ist der unangefochtene Marktführer ist Animation. Also über 50% der Umsätze deutscher Filme im Ausland werden durch Animationsfilme gemacht. Also ungeschlagen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die eine sehr lange Verwertungszeit haben, dass man die in jede Sprache dubben kann, mit jedem lokalen Talent und Stimme versehen kann und so weiter. Aber das ist mit Abstand das Populärste. Und dann kommen aber eher so Genrefilme, ja.
Ja, der Erfolg vom deutschen Arthouse-Film, der steht ja auch immer in Konkurrenz zum deutschen Unterhaltungsfilm. Und der steht, nach Lena Kettner, ziemlich gut da.
Also ich habe so den Eindruck, dass der deutsche Unterhaltungsfilm ziemlich gut dasteht im Moment und auch wirklich gute Zahlen einfährt. Während ich manchmal beim deutschen, ich nenne ihn jetzt mal Arthouse-Film, anspruchsvoller Film ist auch immer so eine schwierige Kategorie, weil manchmal gibt es auch tatsächlich Unterhaltungsfilme, die sehr künstlerisch auch gestaltet sind und gemacht sind und trotzdem eben ein breites Publikum errichten. Also das erstmal zu den Begriffen. Es ist aber tatsächlich so beim deutschen Arthouse-Film, ich meine, man braucht ja bloß nach Cannes schauen, dass tatsächlich die Zahl der Regisseurinnen und Regisseure, die dort in den letzten Jahren mit ihren Filmen gelaufen sind, wirklich verschwindend gering sind und dass ich das schon sehr schade finde. Also man sieht, im vergangenen Jahr war es zum Beispiel ein Regisseur mit Wim Wenders, der jetzt auch eher einer älteren Generation angehört. Und deswegen würde ich sagen, ist es schon nicht unschwierig im Moment für den deutschen Arthouse-Film. Für uns als Verleiher, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist der deutsche Arthouse-Film, auch gerade der kleinere, auch nicht unbedingt immer ein Garant, um viele Zuschauerzahlen zu machen. Weil es, glaube ich, auch beim Publikum oft, ich weiß nicht, ob es Vorbehalte sind, aber auf jeden Fall gehen sie tatsächlich lieber in Filme aus anderen Ländern oder assoziieren die eher mit einer großen Qualität, was jetzt den Arthouse-Bereich angeht.
Wie nimmst du das denn eigentlich in deinem Umfeld wahr? Weil ich habe das Gefühl, wenn man so in der filmschaffenden Bubble umherschaut, egal ob Arthouse-Film oder Entertainment-Film, wir schauen einfach alles.
Ja, naja, leider gibt es immer den Satz für einen deutschen Film. Ich würde dieses Narrativ so gerne umdrehen ins Positive, denn ich finde, die Filme der verschiedenen Genres sind da, nur sind wir anscheinend inner als auch außerhalb der Branche irgendwie nicht so richtig bereit dafür, weil wir immer diesen Glaubenssatz noch mit uns rumtragen. Also ich versuche jetzt einfach immer als Konter zu sagen, sowas wie, deutsche Filme sind wie verborgene Schätze, man muss sie finden, aber sie sind es wert. Nee, also keine Ahnung. Ich sage das bisher noch nicht, aber das könnte man ja mal machen.
Vielleicht ist das ja genau der Punkt. Vielleicht tut genau diese Trennung zwischen Entertainment-Filmen und dem künstlerischen, anspruchsvollen Film im Allgemeinen der deutschen Filmlandschaft nicht gut. Vielleicht sollte man es einfach trennen und dadurch vielleicht auch einen Raum für den künstlerisch anspruchsvollen Entertainment-Film schaffen.
Also eigentlich im idealsten Falle ist so guter deutschsprachiger Film für mich eine Art von Arthouse-Film, der ein großes Crossover-Potenzial hat. Also für mich, die schönsten deutschen Filme waren zum Beispiel sowas wie Oh Boy von Jan-Ole Gerster, wie Toni Erdmann von Maren Ade oder auch wie Victoria von Sebastian Schipper. Also wo ich einen spannenden künstlerischen Zugang sehe. Also das muss jetzt kein Experimentalfilm sein, sondern einfach, wo ich sehe, okay, da ist eine künstlerische Vision da, die verwirklicht wurde. Und da wurde auch wirklich drüber nachgedacht, welches Publikum kann ich damit erreichen. Deutschsprachiger Film ist im Moment ein bisschen für mich auch verbunden mit einem Zweifel, ob Zuschauer kommen und ob die Filme ihr Zuschauer oder ihr Publikum finden. Und das finde ich ziemlich schade. Also ich hoffe, dass sich da auch meine eigene Wahrnehmung wieder ändert.
Aber neben dem Erfolg beim Mainstream ist besonders der junge deutsche Film beim Festival erfolgreich. So Geschäftsführerin und Festivalleiterin des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis Svenja Böttger.
Also gerade die Nachwuchstalente sind mit ihren Filmen auf Filmfestivals auf jeden Fall erfolgreich. Sowohl im internationalen Raum, auch wie auch im nationalen Raum merkt man das total. Also dass auch der Talentfilm, der junge Film, einen deutlich besseren Ruf hat als jetzt, sag ich mal, der rein deutsche Film gesehen. Gerade auch in verschiedenen Bereichen, also ob es jetzt auch zum Beispiel Genrefilme sind oder Animationsfilme, Dokumentarfilme und eben fiktionale Stoffe, sind auf jeden Fall in Wettbewerben erfolgreich. Sie sind meistens eben auch dann die Hoffnung der Joker, um eben zeigen zu können, das kann das deutsche Kino.
Also der Nachwuchs, die Filmtalente sind auf jeden Fall die Hoffnung, weil sie als Joker auch durchaus dienen können. Aber wie kommt es eigentlich, dass der junge deutsche Film so erfolgreich ist, wenn man jetzt in die Festivalszene schaut?
Ich glaube, was der Unterschied in Teilen ist, dass sie eben auch noch ganz am Anfang stehen. Das heißt, sie dürfen auch noch nicht unbedingt, sage ich mal, Fehler machen, sondern sie dürfen ihre Geschichten ganz individuell erzählen. Sie dürfen SchauspielerInnen auch entdecken und für Rollen besetzen. Und sie haben es eben auch oft sehr schwer, überhaupt auch ins Kino zu kommen oder einen Verleiher zu finden. Und damit sind sie auch ein bisschen kreativer. Dass sie sagen, ist mir in dem Sinne zweitrangig. Ich will vor allem meine Geschichte erzählen, wie ich sie erzählen kann. Und ich glaube, die authentischen Geschichten und Handschriften, die wir dann sehen, die auch ein bisschen Ecken und Kanten haben, sind genau einfach das, was sie dann auch sehr erfolgreich macht auf anderen Festivals.
Ja, da sind einfach mehr Ecken und Kanten. Und die können natürlich im Festivalkosmos gezeigt werden. Da ist auch irgendwie mehr Freiheit da. Oder generell, Debütfilme haben mehr Freiheit. Hat natürlich vielleicht auch den Faktor, weil wir sind tatsächlich nicht so dafür gemacht, eine Fehlerkultur wirklich auch stark zu machen, in der Fehler passieren dürfen, in der Ecken und Kanten dann überhaupt erst entstehen. Und genau dieser Punkt, auf die Fehlerkultur mehr einzugehen und das mehr möglich zu machen, das ist Svenja auch sehr wichtig.
Es gibt Leute, die können sehr, sehr gut organisieren, die können sehr gut arbeiten und trotzdem nach 40 Jahren in der Produktion von Bewegtbild wirst du immer und immer wieder an Probleme stoßen, an Grenzen kommen, die du so noch nicht erlebt hast, weil jedes Projekt ein anderes ist. Und dass wir darüber zu wenig reden und gar nicht reden, ist halt super schade. Deswegen hat Ophüls damit angefangen, das im produzentischen Bereich eben schon mal zu machen. Und da sind wirklich tolle, tolle Leute aus dem deutschsprachigen Raum an Produzentinnen bis jetzt da gewesen, die wirklich sehr ehrlich gesagt haben, was schon passiert ist, was sie gelernt haben. Also von, ich habe einen Emmy gewonnen und musste danach Insolvenz anmelden, zu, habe mit einem Filmemacher, der jetzt 4 Oscars hat und voll toll ist, nicht gearbeitet und bin immer noch stolz drauf, zu, waren völlig over budget, mussten Häuser verpfänden, haben es dann aber doch noch geschafft. zu. Wir haben irgendwie mehrere Leute gehabt, die leider aus dem Projekt aussteigen mussten oder wo schlimmere gesundheitliche Sachen passiert sind, wo man dann plötzlich trotzdem versucht, nach 8 Jahren dieses Projekt noch durchzubekommen, weil man an die Vision immer noch glaubt. Und eben dieses Beklatschen, dieses eben sich dafür feiern, dass man offen miteinander sein darf, sich auch Fehler einzugestehen, super wichtig.
Mehr Scheitern, mehr Fehlerkultur leben, mehr Unterstützung für den Nachwuchs. Ich habe das Gefühl, dass die Filme, die national und international ankommen, mutig sein müssen.
Ja, da sagst du was. Ich glaube, zusätzlich würde ich hinzufügen, auch aus den Gesprächen, die wir geführt haben, ja, dass das Thema Diversität allgegenwärtig ist und natürlich extrem wichtig ist, wenn es um die Frage der Identifikation einer Gesellschaft mit dem Film zu tun hat. Zumindest ist es mir so gegangen und ich habe das Gefühl, halt auch den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, dass es auch ein großes Thema war. Und du sprichst gerade ja auch den Nachwuchs an. Das ist ja auch genau ein Thema, was wir in der nächsten Folge besprechen. Und das ist natürlich ein super Hint, um auch in die nächste Folge zu wechseln und diese Folge langsam dem Ende gehen zu lassen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den deutschen Film gesprochen. Wollen wir einfach mal probieren, in Wörtern den deutschen Film zu beschreiben? Du kannst anfangen.
Okay, Wortpingpong. Sanft.
Möglichkeit.
Chance.
Komödie.
Wagnis.
Freude.
Lust.
Künstlerisch.
Experimentell.
Frei.
Anspruchsvoll.
Schwierig.
Blumig.
Talentreich.
Konzentriert.
Also bei mir war es ja so, dass mein Vater quasi das Filmemachen vorgelebt hat und als Baby und als kleines Kind und Teenager war ich immer mit ihm am Set. Und da konnte ich direkt von der Produktionsseite aus Filmluft schnuppern.
Durch einen Zufall. Nee, ich habe Publizistik studiert tatsächlich und wollte Journalistin werden und wollte eigentlich nur ein Praktikum machen bei RTL im Lektorat.
Es gab auf jeden Fall verschiedene Wege und Zugänge. Zum einen erinnere ich mich, dass ich im Alleingang Filme geguckt habe, die der VHS-Sammlung meiner Mutter entstammten. Also meine Mama ist wahrscheinlich schon die Cinephile in der Familie gewesen.
Ich dachte nie, dass ich das machen könnte, weil ich dachte, das Kostümbild ist was, was man studieren muss. Und ich habe im Theater eine Assistenz gemacht und wir haben für dieses Stück einen Film gedreht, einen Kurzfilm.
Ich bin nach meinem Abitur zum Film gekommen. Ich habe damals bei Film und Fernsehen erstmal Praktika gemacht, Assistenzen, habe bei Filmhochschulproduktionen mitgearbeitet und dann habe ich mit anderen jungen Filmschaffenden in Berlin eine selbstverwaltete Filmschule gegründet.